Demokratie ergibt sich nicht von selbst, Demokratie muss gelernt werden. Deshalb ist es so wichtig, dass alle Menschen einer Generation zusammenkommen und die Gelegenheit haben, sich auf das Leben in dieser Demokratie, wo sie als Erwachsene dann auch Wahlen mitentscheiden, vorzubereiten. Insofern ist die Demokratiebildung in der Schule für mich eine Begründung für die Schulpflicht. Und wenn Demokratiebildung in der Schule nicht gut erfolgt, dann stellt das auch die Begründung für die Schulpflicht in Frage.
Das sagt Hermann Josef Abs. Er ist Professor für Erziehungswissenschaft an der Universität Duisburg-Essen und forscht zum Thema Schule und Demokratie. Demokratiebildung als eine Kernaufgabe von Schule. Wie kann das gelingen? Was gehört überhaupt dazu? Wo sind die Konflikte? Wo finden sich gute Praxisbeispiele? Für Antworten auf diese und andere Fragen habe ich mich wieder auf den Weg gemacht. Nach Hamburg und nach Nordrhein-Westfalen. Hallo, mein Name ist Heiko Kräft. Und das ist die 5. Folge unseres 6-teiligen Böll-Spezials zur neuen Lernkultur. In dieser Reihe schauen wir, wie sich Schule verändern muss, um Schritt zu halten mit dem raschen Wandel der Welt. Schön, dass du dabei bist.
Böll Spezial. Das Dossier zum Hören.
Drei Siebtklässlerinnen und 7 piepsende Küken und Hennen. Ich stehe in einem Innenhof der Gesamtschule in Gescher. Die Kleinstadt im Münsterland liegt unweit der deutsch-niederländischen Grenze. Johanna, Martha und Charlotte kümmern sich gemeinsam ums Federvieh.
Johanna, wie alt sind die Küken?
5, 6 Wochen.
5, 6 Wochen, so. Genau, die haben auch alle 3 Namen oder generell alle Hühner hier haben Namen. Die Kleinen haben jetzt Piep, Flitzi und Piggy. Und die anderen sind Hilde, Martha, Möhre, Silma und Selma.
Also das haben wir einfach so spontan entschieden. Also bei den Küken war es so, dass jeder sich einen Namen ausgesucht hat, also von uns dreien. Und wir hatten ja auch eine längere Zeit mal Hähne. Und die Hähne, da hatten wir auch ein paar witzige Namen. Florian Silbereisen,
Fridolin Günther,
Peter. Und die sind aber jetzt weggegangen, weil die sich angefangen haben zu kloppen. Und wir wollen ja, dass die auch hier artgerecht gehalten werden.
Die Küken und Hennen machen eine Menge Arbeit.
Also wir gucken erstmal, ob Wasser da ist, ob genügend Futter da ist, ob es ihnen gut geht, ob Eier vorhanden sind. Einmal in der Woche misten wir den Stall, wenn es halt nötig ist, und wechseln das Wasser und so. Da drüben hängt auch so ein Dienstplan, also was man machen muss, wo was reingehört, die Leckerlis von den Hühnern, wie viele das sind. Nicht, dass auf einmal jemand weg ist.
Ziemlich viel Verantwortung, aber auch eine lohnende Sache. Es gibt regelmäßig frische Eier, erzählt Martha.
Die werden verteilt, mal nimmt Johanna die mit, Charlotte oder ich. Kloppen tun wir uns eigentlich nicht darum. Heute hatten wir sogar 6 Eier, wegen dem Wochenende. Das war ein Rekord.
Um das Ganze zu finanzieren, haben sich die drei um Sponsorengelder bemüht. Sie bewarben sich beim Förderprogramm einer regionalen Wohnungsgesellschaft. Da gab es genaue Regeln.
Dass man das so formulieren soll und schreiben soll und auch mal ein paar Bilder schicken soll. Und dann haben wir halt gewonnen. Und wir wollen uns halt jetzt einen Stall anschaffen, wo die Hühner nur reinspringen brauchen und nicht die Treppen hochlaufen müssen. Und dann wollen wir uns noch so einen kleinen Zaun kaufen, damit wir ein bisschen Rasen einsäen können, damit die Hühner auch ein bisschen Rasen haben.
Das Projekt haben die drei von älteren Schülerinnen übernommen. Die hatten keine Zeit mehr dafür, erzählt Johanna.
Und da habe ich mich dann halt gemeldet und habe gesagt, dass ich das wohl machen würde. Dann waren es aber noch ganz viele andere, die sich gemeldet haben und dann haben die 3 Mädels haben ausgelost.
So ein Losverfahren ist gerecht, finden sie.
Wenn sich wenige melden, dann kann man es ganz normal machen, ja, dann werden die genommen. Wenn es halt nicht anders geht, dann wird halt ausgelost. Man kann nicht immer die Sachen so gerecht machen. Man könnte den Dienst ja theoretisch wechseln. Aber das hat ja nicht so gut geklappt in so einer großen Gruppe.
Dass sich Johanna, Martha und Charlotte in ihrer Schulzeit um Hühner kümmern, liegt an einem ganz besonderen, nennen wir es mal, Schulfach. Mach dein Ding, heißt es. An der Gesamtschule in Gescher belegen es alle Schülerinnen und Schüler.
Die traditionellen Fächer gibt es auch noch bei uns, das ist auch gut so, weil wir natürlich auch die ganz normalen Abschlüsse hier vergeben und die sind zum Teil daran gebunden.
Berichtet Schulleiter Bernhard Mannemann-Kalabis. Mach dein Ding ist für ihn auch Demokratiebildung. Tatsächlich praktizieren Johanna, Martha und Charlotte mit ihrer kleinen Hühnerfarm auf vielen Ebenen fundamentale Elemente demokratischer Kultur. Ein chancengleiches Losverfahren am Beginn. Dann gemeinsames Fürsorgen nach gemeinsam erstelltem Dienstplan. Gerechtes Teilen der Eier, das Kümmern um Finanzen. Konsensorientiertes Planen, Entscheiden, Durchführen. Und nicht zu vergessen, gemeinschaftliches Erfolg genießen. Schulleiter Bernhard Mannemann-Kallabis.
Also Demokratie lebt davon, dass wir im Prinzip alle gemeinsam unsere Gesellschaft leben und bestimmen. Hat auch immer ganz viel damit zu tun, was brauchen wir denn, um gut miteinander leben zu können. Und im Prinzip machen wir nichts anderes in der Schule. Wir versuchen im Prinzip im Rahmen von Unterricht und Erziehung Kindern und Jugendlichen die Möglichkeiten zu geben, was brauche ich, wer bin ich überhaupt und wie kann ich den Weg gehen?
Das zeigt sich auch in einem anderen Schülerprojekt an der Gesamtschule Gescher. Es wird auch im Rahmen von Mach dein Ding umgesetzt. Ein neuer Raum für die SchülerInnenvertretung soll entstehen, erzählt Raja aus der Jahrgangsstufe 10.
Das war früher eine alte Fotokammer, wo Fotos entwickelt worden sind. Und dann mussten wir das alles rausräumen und wischen und alles putzen. Wir hatten eine Anfangsplanung mit einer App und haben erstmal den Raum, wie er jetzt gerade ist, dort zusammengestellt. Und dann, wie wir ihn später haben wollen, mit Möbeln und Lampen und Deckenfarbe und Wandfarbe.
Die Schulleitung hält sich weitgehend raus. Zum Beispiel, wenn es um die Wandfarbe geht.
Da haben mehr die Mädchen entschieden. Also die Jungs bauen, sage ich mehr, und wir Mädchen entscheiden mehr das Räumliche. Wir fragen sie, ob sie die Wandfarbe auch okay finden. Und meistens stimmen sie zu, weil sie wissen, dass wir recht haben. Ja, also eigentlich sind wir uns immer ganz einig.
Weniger einfach ist die Finanzierung. Die Schülerinnen und Schüler lernen dabei schon jetzt die Mühen der Demokratie kennen.
Dann besprechen wir das mit den Leuten bei der Stadt, die dafür zuständig sind. Ich denke nicht, dass wir so ernst genommen werden wie andere. Ein Kreisverkehr empfehlen wird natürlich ernster genommen als jetzt ein SV-Raum in der Schule. Sehr schwierig meistens.
Gemeinschaftskunde, Politik, Gesellschaft, Wirtschaft, Sozialkunde, Gesellschaftswissenschaften. Die Namen der Fächer, in denen politische Bildung in der Schule vermittelt wird, sind vielfältig. Nicht nur zwischen den einzelnen Bundesländern, sondern auch innerhalb der Länder für die verschiedenen Schulformen. Welchen Stellenwert hat das Fach mit den vielen Namen? Was hat das mit Demokratiebildung zu tun und warum soll Schule sich eigentlich damit beschäftigen? Einer, der es wissen könnte, ist Christoph Behrens. Ich besuche ihn im LSI, im Hamburger Landesinstitut für Lehrerbildung und Schulentwicklung. Dort ist er für Demokratiepädagogik zuständig.
Politisch kann ich sagen, dass Demokratiepädagogik, Demokratiebildung gerade einen sehr hohen Stellenwert hier in Hamburg hat. Wir dementsprechend ja auch ausgestattet sind und versuchen, das dann sozusagen an die Schulen zu bringen.
Das Hamburgische Schulgesetz definiert den Bildungs- und Erziehungsauftrag der Schule. Schülerinnen und Schüler sollen befähigt werden, Zitat, an der Gestaltung einer der Humanität verpflichteten demokratischen Gesellschaft mitzuwirken und für ein friedliches Zusammenleben der Kulturen sowie für die Gleichheit und das Lebensrecht aller Menschen einzutreten. Achtung, Toleranz, Gerechtigkeit, Solidarität, Gleichberechtigung der Geschlechter. Und das sind Werte, die die Schulen der Hansestadt laut Gesetz stärken sollen. So ähnlich formulieren also auch Schulgesetze in anderen Bundesländern.
Wir haben diesen Paragraphen, alle wissen um den Paragraphen, aber wie der dann übersetzt wird in Schulentwicklung und in partizipative Strukturen in Schulen, das ist dann jeder Schule selber überlassen,
sagt Christoph Behrens. Seit 10 Jahren ist er im Hamburger LSI. In dieser Zeit habe es deutliche Fortschritte gegeben. Dafür gäbe es viele Gründe.
Hamburg hat auch eine starke Zivilgesellschaft. Also auch das, auch viele Lehrkräfte sind politisch sehr interessiert und bringen das dann wiederum auch in die Schulen und ermöglichen dann Schülerinnen aktiv zu werden. Und die dann ermöglicht, dass Schülerinnen plötzlich aktiv werden und dann Sachen geschehen lassen und dann dementsprechend auch unterstützen.
Demokratiebildung. Für Christoph Behrens ist das eine Art Oberbegriff, der mehrere Elemente zusammenfasst. Ein Bestandteil ist die klassische politische Bildung. Also faktenbasiertes, formales Wissen über Gewaltenteilung, Staatsaufbau, Wahlverfahren. Vermittelt in Fächern wie Politik, Gesellschaft, Wirtschaft oder Sozialkunde.
Die brauchen wir ganz dringend, aber wir brauchen auch das Tun. Und das Tun, das Erleben von Demokratie, von Abstimmung, von Wahlen, von dem Erleben. Wie fühlt sich das an? nicht gewählt zu werden oder gewählt zu werden oder eine Mehrheit generiert zu haben. Das sind alles Sachen, die erfahren werden durch das praktische Tun. Wenn ich mich als Klassensprecher, Klassensprecherin aufstelle, das kann ich dann selber erfahren.
Professor Hermann Josef Abs von der Universität Duisburg-Essen sieht es ähnlich.
Klassischerweise bezieht sich politische Bildung mehr auf Fragen, die tatsächlich dauerhafte Entscheidungen für Gemeinschaften hervorbringen, und Demokratiebildung auf das Zusammenleben in diesen Gemeinschaften, auch in einem vorpolitischen Sinn, der aber für Demokratie unterstützend ist. Also es geht dann auch um soziale Kompetenzen, die im vorpolitischen Raum relevant sind.
Grundsätzlich gehe es dabei um ein Bürgerideal, um das Verhältnis der BürgerInnen zueinander und das Verhältnis zwischen BürgerInnen und Staat.
Wir haben es durchaus mit unterschiedlichen Bürgeridealen zu tun. Und in der schulischen Bildung versuchen wir, die alle irgendwie anzusprechen. Und in der Demokratiebildung müssen wir erkennen, es reicht eigentlich nicht aus, beim Bürgerideal auf einen Aspekt zu fokussieren, also nur auf die Autonomie und die Freiheit zu setzen, sondern wir brauchen Freiheit, wir brauchen Gemeinschaft, wir brauchen eine Unterstützung von Institutionen und wir brauchen eine Sensibilität für die Machtverhältnisse, die sich in diesem Prozess entwickeln.
Wie Demokratiebildung praktisch umgesetzt werden kann, zeigt das Beispiel Gesamtschule Gescher.
Wir sind eine Schule für alle Kinder, die man sich überhaupt vorstellen kann. Und jedes Kind, und das ist uns total wichtig, ist hier bei uns willkommen an der Schule, wird von uns so genommen, wie es ist. Und wir versuchen mit ihm einen guten Weg durch die Schule zu finden. Und dazu gehört für uns eben auch, dass jedes Kind diese Schule auch mitgestalten und mitbestimmen kann.
Macht Schulleiter Bernhard Mannemann-Kallabis deutlich. Vor 11 Jahren, mit etwa 150 Kindern und 11 Lehrkräften gestartet, ist die Schule stark gewachsen. Mittlerweile hat sie im 10 Kilometer entfernten Fehlen einen zweiten Standort und insgesamt mehr als 1200 Schülerinnen und Schüler, etwa 140 Lehrerinnen und Lehrer. 2020 war die Gesamtschule für den Deutschen Schulpreis nominiert. Nicole Schlüter-Franke gehört zum Gründungsteam, ist heute didaktische Leiterin. Demokratiebildung gehöre zum Selbstverständnis der Schule.
Wir haben natürlich Schülerinnen und Schüler, bei denen es besonders wichtig ist, sie zu ermächtigen, weil sie von zu Hause aus da noch nicht so viel Förderung erfahren haben oder weil die Eltern vielleicht auch nicht so stark das Gefühl haben, dass sie sich gut in politischen Prozessen, in demokratischen Entscheidungsprozessen beteiligen können. Und da sehen wir auch unsere Aufgabe als Gesamtschule.
Themen, die durch eine diverse Schülerschaft als politisch oder religiös heikel empfunden werden könnten, werden ganz bewusst aufgegriffen.
Im Jahrgang 8 läuft jetzt gerade ein fächerübergreifendes Projekt zum Thema Evolution und Schöpfung von Naturwissenschaften, Philosophie und Religion, wo die gemeinsam Unterricht machen und zusammen dort Themen erarbeiten.
Sagt Bernhard Mannemann-Kallabis. Über allem stehe eine Leitfrage.
Was brauchen die Kinder, damit sie also auch sich als selbstständige Persönlichkeit einbringen können in Gesellschaft, in Gruppen? Ne? Deswegen haben wir auch ganz bestimmte Systeme, mit denen wir arbeiten. Wir arbeiten in meinen Tischgruppen.
So entsteht eine kleine Gemeinschaft, in der sich Schülerinnen und Schüler einfacher einbringen und entwickeln können.
Die Kinder sitzen zu 4 zu 5 an den Gruppentischen, sind sowohl geschlechtsgemischt als auch von einem Leistungsvermögen her gemischt. Und somit hat jeder so eine Chance, auch in einem kleinen geschützten Rahmen, den er schnell kennenlernt, sich mit den Möglichkeiten, die er hat, einzubringen und auch andersrum von den anderen zu lernen. Das macht mich stark und ich bin auch eher in der Lage, zum Beispiel dann hinterher vor Gruppen zu sprechen und mich einzubringen.
An der Gesamtschule Gescher geht es nicht nur um das Vermitteln fachspezifischer Lerninhalte.
Schüler lernen, wie kann ich auch Dinge hier durchsetzen? Also ich sage immer sehr deutlich den Schülern, ihr habt das gleiche Stimmrecht wie wir Lehrer. Und in den Gremien sind wir paritätisch besetzt. Und von daher, sage ich mal, ist auch viel, viel an Macht- und Gestaltungsmöglichkeiten eben auch in Händen der Schüler. Bis hin, dass bei uns auch ein Schüler im Auswahlverfahren sitzt, wenn bei uns Planstellen besetzt werden und dort Stimmrecht hat. Also sind ganz viele Bereiche, die ganz klar darauf abzielen, dass wir hier mündige Bürger letztendlich entwickeln wollen.
Gemeinsames Aushandeln von Zielen und Wegen. Schule nicht als hierarchischer, sondern als demokratischer Ort. Darauf arbeitet auch der Hamburger Lehrer Lennart Harnisch hin. Er ist am Aufbau des Schulcampus Kieler Straße in Hamburg-Altona beteiligt. Demokratiebildung ist dort ebenfalls ein Kernanliegen. Das zeigt sich schon in der äußeren Form.
Wir haben keine geschlossenen Klassenräume, sondern wir haben offene Lernlandschaften. Wir haben wenige Türen, wenige Wände. Man kann immer sehen, was überall passiert. Auch das ist eine demokratische Struktur. Auch Transparenz und Offenheit ist ja super wichtig für den demokratischen Prozess und für das Erlernen von demokratischen Strukturen. Das spiegelt sich bei uns in der Schule sehr stark wider.
Es bleibe aber nicht nur bei diesem äußerlichen Unterschied.
Die Lernsettings sind tatsächlich so ausgerichtet, dass sie ein partizipatives Demokratie oder demokratisch orientiertes Lernen ermöglichen. Also wir lassen den SchülerInnen extrem viel Freiheit da drin, dass sie selbst wählen können, welche Inhalte sie wann und wie und wo bearbeiten können. Und das ist viel partizipativer gedacht, als das vielleicht in anderen Schulen der Fall ist, wo vielleicht eher vorgegeben wird von der Lehrkraft, jetzt machen wir alle mal dieses Thema und wir bearbeiten das Thema jetzt auf diese Art und Weise. Wir versuchen immer mehr, da den Fokus hinzurichten, dass die Schüler sich das selbst interessengeleitet überlegen können, woran und wie sie lernen. So, und das merken wir, dass das einen großen Erfolg hat, einen großen Effekt hat auf die Schülerinnen und Schüler.
Projektorientiertes, fächerübergreifendes und interessengeleitetes Lernen seien Schritte auf dem Weg zum demokratischen Unterricht.
Wie schaffen wir den demokratischen Biologie- oder Matheunterricht? Und dann fangen wir ja nicht an, darüber abzustimmen, ob jetzt 1 und 1, 2 oder 3 ergibt. Darum geht es nicht. Also der Inhalt bleibt sozusagen erstmal so, wie er ist. Aber die Form und vielleicht der Zugang verändert sich.
Das sei fundamental wichtig.
Es wird viel zu wenig mit den Schülerinnen und Schülern über Unterricht geredet. Darüber, was ja eigentlich nun mal den überwiegenden Teil des Tages in der Schule passiert. Und das wollen wir verändern. Und wenn man anfängt, über Unterricht zu sprechen, dann ist das Fach völlig unerheblich. Weil man kann über jedes Fach mit den Schülerinnen und Schülern sprechen. Und dann beginnt man, über den demokratischen Biologieunterricht zu sprechen.
An der Gesamtschule Gescher gibt es damit positive Erfahrungen. Eines Tages kamen Schülerinnen und Schüler mit einer ungewöhnlichen Idee. Sie hatten vom sogenannten Herausforderungsprojekt an einer Berliner Schule gehört. Erinnert sich Schulleiter Bernhard Mahnemann-Kallabis.
Sind damit hier in die Schule gekommen und haben gesagt, so ein cooles Projekt, wochenlang außerhalb von Schule was zu machen, Projekt zu machen. Selbst überlegen, wo übernachte ich, wie gehe ich mit Geld um, welches Thema gehe ich an und so, das wollten sie auch gerne.
Minderjährige, tagelang allein unterwegs, ohne Aufsicht. Nicht unbedingt das, was sofort Begeisterung auslöst.
Sie sind dann selbstständig in die Lehrerkonferenz gezogen, haben das Projekt vorgestellt, sind in die Schulpflegschaft gezogen und haben einen Beschluss in der Schulkonferenz erwirkt, dass bei uns in Klasse 9 jetzt die Schüler eine Woche 150 Kilometer Umkreis von der Schule sich bewegen können, ohne Lehrer in kleinen Gruppen und dort Projekte umsetzen können. Also so funktioniert, glaube ich, demokratisches Grundverständnis, ne? Dass ich mit Gruppen mich kommunizieren muss, was will ich, und aushandeln muss, wie komme ich zu einem tragbaren Ergebnis.
Auch der Hamburger Pädagoge Lennart Hanisch sieht seine Aufgabe darin, Schülerinnen und Schüler zu ermuntern, sich aktiv in die Gestaltung von Schule einzubringen. Zum Beispiel in den Schulkonferenzen.
Da sitzen ja zu gleichen Teilen SchülerInnen, Eltern und Lehrkräfte. Und mit einer einfachen Mehrheit können ganz viele Sachen in der Schule bestimmt werden durch die SchülerInnen. Und wenn sie eine der anderen Gruppen auf ihre Seite ziehen bei einer Abstimmung, also zum Beispiel die Eltern oder die Lehrkräfte, dann können Entscheidungen getroffen werden, auch gegen den Willen von zum Beispiel Schulleitung.
Demokratie lebe auch in der Schule vom Engagiertsein.
Ihr habt diese Macht und ihr habt diese Entscheidungsmöglichkeiten. Nutzt sie, bringt eure Ideen ein. Alle Schüler in Vertretung haben jetzt in Hamburg seit, ich glaube, anderthalb, zwei Jahren ein Budget von 1.000 Euro, über das sie verfügen können und das sie für ihre Projekte ausgeben können.
Als Verbindungslehrer zur Hamburger SchülerInnenkammer freut sich Lennart Hanisch über deren aktive Rolle in der hamburgischen Schulpolitik.
Also auf dieser Landesschülerinnenvertretungsebene merke ich das sehr stark, wie aktiv die SchülerInnen da sind und wie selbstständig die an ihren Projekten arbeiten und mit welcher Selbstverständlichkeit auch zum Beispiel mit der Schulbehörde kommuniziert wird und auch Forderungen gestellt werden. Und das ist schon, finde ich, immer sehr, sehr beeindruckend, wie gut diese Strukturen gekannt werden und auch genutzt werden von den Schülern, um ihre Inhalte zu platzieren.
Christoph Behrens vom Hamburger Landesinstitut für Lehrerbildung und Schulentwicklung sieht es ebenfalls positiv. Er erinnert sich gern an ein Treffen, bei dem es um die Corona-Zeit ging. Schülerinnen und Schüler trafen den Hamburger Schulsenator.
Das war so eine eindrückliche Veranstaltung und Schülerinnen haben sich halt damals beklagt, dass die Lehrkräfte nie gefragt haben, wie geht's euch eigentlich zu Hause? wie geht's euch? Ne? Machen wir das richtig? Passt der Unterricht gerade? Und das war so ein spannender Prozess zu merken, von wegen, wie der Senator drauf reagiert, und aber auch, dass die Schülerinnen da wirklich sich zum Teil alleine gelassen gefühlt haben und dass diese Austausch schon mal total wichtig waren. Ich glaube, es hat für die Schülerinnen ganz, ganz viel bedeutet, weil die dann auch mal politisch adressiert reden konnten. In der Regel kam der Senator und kommt die Senatorin zu solchen Veranstaltungen, und die Landesschülervertretung trifft sich ja auch regelmäßig dann mit den politischen Entscheiderinnen hier in Hamburg. Und das ist auf der Ebene auch wirksam und wichtig.
Angesichts ökologischer Krisen, Kriege und politischem Populismus. Wie gut werden Schülerinnen und Schüler in ihren Schulen auf ihre Rollen als Bürgerinnen und Bürger in Demokratien vorbereitet? Dieser Frage geht die weltweit durchgeführte International Civic and Citizenship Education Study nach. Auf deutscher Seite war daran unter anderem Professor Hermann Josef Abs von der Universität Duisburg-Essen beteiligt. Mehr als 4.700 Schülerinnen und Schüler aus Nordrhein-Westfalen und Schleswig-Holstein wurden dafür 2022 befragt. Es ging um ihr politisches Faktenwissen, ihr Argumentationsvermögen, ihre Einstellung, Werte, Identitäten sowie ihre politische Partizipationsbereitschaft und auch die tatsächliche Partizipation.
Wir konnten feststellen, dass die beiden deutschen Bundesländer, die an ICCS teilgenommen haben, dass die ein relativ hohes Niveau des politischen Wissens haben. Deshalb würde ich aber noch nicht von einem relativ hohen Niveau der politischen Bildung ausgehen.
Die sei nämlich mehr als reines Faktenwissen, sagt Hermann Josef Abs.
Politische Bildung gehört ja auch, sich dann einzubringen und für Gemeinschaft zur Verfügung zu stehen, wenn man gebraucht ist.
Und im Vergleich zu vielen anderen untersuchten demokratischen Ländern sei die Bereitschaft zur Partizipation bei deutschen Schülerinnen und Schülern unterdurchschnittlich. Ein weiterer wichtiger Befund der Studie: In Nordrhein-Westfalen und Schleswig-Holstein gibt es einen deutlichen Zusammenhang zwischen dem Niveau politischen Wissens und Aspekten familiärer Herkunft, des sozioökonomischen Status und/oder einer internationalen Familiengeschichte. Und zwar stärker als in den meisten untersuchten Staaten der Studie. In Deutschland habe familiäre Herkunft einen nachweisbaren Einfluss auf die Identifikation mit dem demokratischen System.
Schülerinnen und Schüler in der ersten Generation einer Migration, also die selber nicht in Deutschland geboren sind, haben häufig ein höheres Vertrauen in das politische System in Deutschland, eine höhere Bereitschaft, sich hier einzubringen, als das bei Schülerinnen und Schülern mit einer Migrationsgeschichte ist, die in der zweiten Generation in Deutschland sind.
Eine Erklärung sei,
dass die Schülerinnen und Schüler in der ersten Generation noch näher an Narrativen sind, die die deutsche Gesellschaft mit der Herkunftsgesellschaft im Land, aus dem man geflohen ist oder gekommen sind, vergleicht. Und dann sieht man Deutschland stärker als ein Land, wo Chancen auf Beteiligung, eine Freiheit für Beteiligung da ist. Wohingegen Schülerinnen und Schüler in der zweiten Generation häufig eine Bildungsbiografie haben, in der das Thema Diskriminierung stärker im Vordergrund steht und nicht so sehr der Vergleich zu einem anderen Land. Man vergleicht sich dann mehr zu anderen Gruppen innerhalb desselben Landes und nimmt wahr, dass man vielleicht weniger Chancen hat, was dann die Bereitschaft zur Partizipation und das Vertrauen ins politische System reduzieren kann.
SchülerInnenvertretungen gehören zu den wichtigsten demokratischen Erfahrungsorten im Schulalltag. Dort ist Partizipation und der Erfolg von Partizipation erlebbar. Erfahrungen, die langfristig wirken können. Tom engagiert sich an der Gesamtschule Gescher in der SchülerInnenvertretung. Er findet die Arbeit wichtig.
Wir haben verschiedene Gremien, zum Beispiel die Schulkonferenz. Da sind auch immer Schüler anwesend aus der SV, dürfen sich da reinwählen lassen und haben genau dasselbe Stimmrecht wie Lehrer oder Eltern auch. Auch andere Gremien wie Ordnungsmaßnahmen, wenn Schüler Fehlverhalten gezeigt haben. Auch dort sind andere Schüler vertreten und dürfen dann über Sanktionen zum Beispiel mitentscheiden. Und deswegen haben Schüler auf jeden Fall ein sehr großes Mitspracherecht in der Schule.
Demokratische Mitbestimmung erlernt und praktiziert in der Schule. Das wirke sich auch außerschulisch aus, zum Beispiel bei Wahlen, sagt der 18-jährige Abiturient.
Ich glaube, die Wahlbereitschaft in unserer Schule ist höher als an anderen Schulen. Vielleicht auch eben durch die SV und durch die Mitarbeiter und so weiter, dass dann Schüler eher an sowas rangeführt werden und vielleicht auch mehr Interesse deswegen an politischer Arbeit besteht. Also ich denke, das hilft auf jeden Fall Träger dazu bei, dass die politische Beteiligung sehr hoch ist.
Raja ist Standortsprecherin für den Fehlner Standort der Gesamtschule Gescher. Seit langem engagiert sie sich über eigene Interessen hinaus.
Ich war früher mal im Kindertreff von Fehlen und habe dann dort so mitgeholfen, den Kindern Essen und sowas zu geben. Also ich habe auch früher mal im Kindergarten was dann mit den Kleineren gemacht und damit geholfen. Also ich liebe es eigentlich so, mit Menschen irgendwas zu machen, weil ich immer so bin, dass ich mir viel zu viele Gedanken um alles mache. Und dann bin ich lieber, dass ich es selbst in die Hand nehme und das löse und dann weiß, was abgeht, statt dass das irgendwer anderes macht und irgendwie, sag ich mal, nicht so gut macht.
Marie, die ebenfalls in der SV mitarbeitet, sieht es ähnlich.
Ich würde sagen, klar, es hat was mit Politik zu tun. Wir dürfen hier selbst mitentscheiden. Unsere Stimme zählt genauso wie die von den Lehrern oder aber auch von den Eltern. Aber es ist jetzt nicht das im großen Sinne, wir haben die Macht über alles. Wir können jetzt auch nicht alles entscheiden. Wir sind auch immer noch an die Lehrer angewiesen. Genauso die Eltern haben auch hier Mitspracherecht.
An der Gesamtschule Gescher gibt es, wegen der zwei Schulstandorte, zwei SchülerInnenvertretungen. In deren Mit-, Neben- und Gegeneinander spiegelt sich das Große im Kleinen.
Noch ist der Austausch etwas erschwert, sag ich mal. Und für größere Projekte müsste man, glaube ich, noch eine Regelmäßigkeit finden, quasi, um beispielsweise über Videokonferenzen zu kommunizieren, vielleicht einmal die Woche, alle zwei Wochen, auf jeden Fall in einem regelmäßigen Abstand, um quasi vielleicht auch diese Schule noch mehr so zusammenzubringen und weniger dieses zwei SVs, zwei Schulen mäßige zu haben.
Gerade ist die Gesamtschule dabei, sich einen neuen Namen zu suchen. Im bisherigen Namen, Gesamtschule Gescher, ist der Standort Fehlen nicht repräsentiert.
Es wird aber, glaube ich, nicht schnell ein Ergebnis daraus folgen. Es ist sehr, sehr schwierig, auch die Gescherer davon zu überzeugen, ihre Namen abzugeben. Ist ja auch so ein Ding. Gesamtschule Gescher ist natürlich für die Gescheraner selber sehr schön und beschreibt sie sehr gut. Fehlen sind nicht damit eingebunden, das ist schade und es wird geändert werden. Aber man muss dafür sorgen, dass beide sich wohlfühlen.
Wir sind ganz am Anfang von diesem Prozess. Also die Idee ist auf jeden Fall, den Namen zu finden unter Beteiligung von Schülern, Eltern und Lehrern. Gemeinsam, jeder kann gleichberechtigt Vorschläge machen und am Ende wird abgestimmt.
Ergänzt Nicole Schlüter-Franke vom Schulleitungsteam. Sie ist davon überzeugt, dass Schule demokratisch strukturiert und Demokratie im Schulalltag erlebbar sein muss.
Das ist sicherlich anstrengend, aber vor allem auch bereichernd. Also ich bin ja Lehrerin geworden, weil ich Lust dazu habe, mit jungen Menschen zusammenzuarbeiten, mit denen zusammen auch Schule zu gestalten. Und deswegen ist diese Partizipation für mich einfach auch wichtig, damit ich in meinem Job zufrieden bin.
Manchmal geht es dabei um, aus Erwachsenensicht, schulisch unwichtige Dinge. Schulleiter Bernhard Mahnemann-Kallabis.
Bei uns war eins der ganz großen Themen, als unsere Schüler in die Klasse 9 kamen, können wir in der Mittagspause das Schulgelände verlassen? Ein Riesenthema. Die wollten es unbedingt und die Eltern waren komplett dagegen. Und unsere Schüler haben 3 Jahre gebraucht, mit den Eltern was auszuhandeln, mit dem die Eltern zufrieden waren und also Regelungen auszuhandeln. Und dann haben die Eltern gesagt, okay, wir erlauben es für ein Jahr. Wenn in dem Jahr nichts passiert, dann tragen wir das auch weiterhin mit. Und die sind im Prozess gegangen. Sie haben sehr, sehr viel gelernt in diesem Zeitraum. Wie handle ich miteinander Dinge aus? Ne? Wie komme ich zu einem Kompromiss, mit dem andere auch leben können? Und heute ist es unumstritten.
Bestehende Konflikte, vermeintliche Gegensätze. Im Schulalltag gibt es davon jede Menge. Sie entstehen innerhalb der Schulgemeinschaft oder werden von außen in sie hineingetragen. Politische Ansichten, kulturelle Prägungen, religiöse Überzeugungen. Eine diverse, plurale Gesellschaft spiegelt sich auch in den Schulen wider.
Wenn es nicht gelingt, diese Vielfalt zu gestalten, dann kann es zu Gruppenkonflikten und letztlich zum Kampf von jedem gegen jeden führen. Deshalb ist Vielfalt eigentlich eine große pädagogische Aufgabe, bei der wir als Lehrer und Lehrerinnen aufgefordert sind, Vielfalt zu nutzen und daraus so etwas wie Toleranz und Pluralismus zu kreieren.
Sagt Professor Hermann Josef Abs. Auch Christoph Behrens vom Hamburger Landesinstitut für Lehrerbildung und Schulentwicklung erkennt eine besondere Verantwortung.
Schule muss immer ein politischer Raum sein. Und wer, wenn nicht wir, hat er die Möglichkeit für, sozusagen Kontroversen zu erzeugen und beziehungsweise auch dann zu ermöglichen. Weil, wenn es nicht der Fall ist, dann wird es unterdrückt, dann sind sie sozusagen, dann überlassen wir sie den TikToks und den Instagrams.
Das sei keine erstrebenswerte Alternative.
Dann werden die Konflikte zu Streit, dann werden die Konflikte zu Gewalt letztendlich in Schule. Und das ist ja genau unser Versuch, dass wir die Lehrkräfte empowern und ermutigen, holt mehr politische Bildung in die Schule, geht in die Auseinandersetzung, geht in die Kontroverse, damit ihr sozusagen ein Problem, ein Setting, einen Krieg aus verschiedenen Perspektiven betrachten könnt. Und das sind ja auch unsere Fortbildungen, die wir anbieten, dass wir ermöglichen wollen, lasst die Schülerinnen über ihre Gefühle reden, die sie betreffen, lasst sie über verschiedene Ansichten reden, diskutieren.
Was sich vielleicht einfach und überzeugend anhört, kann beim Umsetzen im Schulalltag kompliziert sein.
Natürlich ist das auch mit dem Thema Religion für uns mittlerweile ganz schön schwierig, weil wir viele Lehrkräfte ja auch religionsferner sind und Religion gerade wieder neu entdeckt wird. Und das ist ein Punkt, wie kriegen wir da eine Verständigung hin und auch eine Sensibilität für uns Lehrkräften für die Bedürfnisse der Schülerinnen.
Hinzu kommt der nicht unerhebliche Druck von populistischen Parteien. Manche richten im Internet sogenannte Lehrerpranger ein.
Seit 2016 hatten wir wirklich viele schriftliche kleine Anfragen aus der Bürgerschaft hier, die wir beantworten mussten, und hatten eine große Verunsicherung bei den Lehrkräften. Was darf ich noch sagen, was nicht?
Oft geht es dann um konkrete Vorfälle. Zum Beispiel dann, wenn Lehrerinnen und Lehrer Position beziehen, berichtet Christoph Behrens.
Wenn Lehrkräfte sich mal kritisch geäußert haben zu einer Thematik, dann wurde eine kleine Anfrage gestellt aus der Bürgerschaft, ob die Lehrkräfte denn da richtig gehandelt habe im Sinne des Beutelsbacher Konsens. Und die Partei, über die wir reden, hat dann sich immer auf ein Neutralitätsgebot bezogen, was es ja so im Beutelsbacher Konsens gar nicht gibt. Sondern es gibt im Beamtenrecht natürlich ein Neutralitätsgebot, aber natürlich können wir parteipolitisch in Schule argumentieren. Und wir sind ja auch gewollt und gewillt, die Parteipolitik in die Schule zu holen.
Und zwar pluralistisch.
Wir laden alle in der Bürgerschaft vertretenen Parteien ein zur Veranstaltung innerhalb der Schule. Und darum geht's, dass wir verschiedenen Positionen, verschiedenen Perspektiven dann auch Gehör verschaffen und dementsprechend dann mit diesen Positionen dann auch in den Diskurs gehen können.
Lehrer Lennart Hanisch sieht aber eine Grenze, die nicht verletzt werden dürfe.
Im Hamburger Schulgesetz steht ja in Paragraph 2 auch nochmal drin, dass wir verpflichtet sind, unsere SchülerInnen zu erziehen zu einem der Humanität verpflichteten Gesellschaftsbegriff. Und das ist der Punkt, wo wir nicht nur widersprechen dürfen, sondern widersprechen müssen.
Das Hamburger Landesinstitut für Lehrerbildung und Schulentwicklung hat deshalb eine Broschüre mit dem Titel »Positioniert euch« herausgebracht. Es ist die deutsche Adaption einer österreichischen Publikation. In ihr wird mit falschen Vorstellungen über das Neutralitätsgebot von Schule aufgeräumt. Die kostenlos erhältliche Handreichung will Lehrkräfte dabei unterstützen, verlässliche und der Wissenschaft verpflichtete politische Bildung im Unterricht zu integrieren. In den Shownotes dieser Episode gibt es einen Link zum Heft »Positioniert euch«. Lennart Hanisch findet das Ausrufezeichen im Titel richtig und wichtig.
Das ist nicht etwas, was wir vielleicht tun können, wenn wir das gerne wollen oder wenn uns das stört. Nein, wir müssen das tun. Das steht, das haben wir alle so geschworen, als wir damals in diesen Dienst eingetreten sind. Und ich glaube, dass diese Broschüre ganz viel Mut gemacht hat in einer Zeit großer Verunsicherung, in der ja einfach wirklich nicht mehr klar war, was darf ich eigentlich in der Schule sagen.
Wenn Schülerinnen und Schüler undemokratische, inhumane Aussagen machen, gelte für Lehrkräfte eine Grundregel, sagt Christoph Behrens. Die pädagogische Beziehung nie aufgeben.
Das ist wichtig, und dass wir auch gucken, wann ist was pubertärer Protest. Also weil Schülerinnen natürlich auch genau wissen, wann kriegen sie uns, mit welchen Sprüchen. Und wann ist es dann wirklich sinnvoll, den Konflikt oder das Setting zu verändern und dann halt sozusagen mit dem Schüler, der Schülerin rauszugehen und das dann einzeln zu klären?
Für Lennart Hanisch kommt es dabei auch auf die Ansprechhaltung an.
Wir widersprechen an der Stelle vorwurfsfrei. Es ist nicht so, dass wir jetzt die Schüler verurteilen und sagen, du bist jetzt aber ein schlechter Mensch, weil du das und das gesagt hast. Und auch wenn sich das außerhalb des Grundgesetzes befunden hat, trotzdem möchten wir immer noch den Diskurs öffnen und immer noch sagen, wir sprechen nicht darüber, ob das inhaltlich geht oder nicht, weil das ist eindeutig, es geht nicht an der Stelle. Aber trotzdem, du als Person bist weiter Teil von unserer Gruppe und Teil von unserer Schule und Teil von dem Diskurs, den wir hier haben in dieser Gruppe, ne, in unserer Klasse, in unserem Kurs, was auch immer. Und das ist super wichtig, weil wenn man die so verstößt in dem Moment oder ihnen das Gefühl gibt, ich darf das ja hier nicht sagen, dann werde ich exkludiert, dann ist die Gefahr da, dass dann eine Radikalisierung entsteht oder extremistisches Gedankengut entsteht an der Stelle.
Politische Bildung in deutschen Schulen. Professor Hermann Josef Abs von der Uni Duisburg-Essen sieht da auch strukturelle Probleme. Im föderalen Bildungssystem der Bundesrepublik gäbe es ein Versteckspiel zur politischen Bildung. Mal ist es Ankerfach, mal Teil eines Fächerverbundes. Unterschiedliche Sitzungen in den Jahrgangsstufen, eine Vielzahl an Namen. Für Hermann Josef Abs ist es unbefriedigend.
Dass wir etwa 135 Curricula in den Sekundarstufen haben und dieses Versteckspiel, das macht es schwer, überhaupt einen Diskurs zu führen darüber, was wir eigentlich in den Schulen machen. Und deshalb ist es so schwer, über die schulische politische Bildung deutschlandweit wirklich in einen detaillierten Entwicklungsprozess zu kommen.
Während sich die gesellschaftliche Situation wandele, sei es bei der politischen Bildungsarbeit in Schulen nicht zu ausreichenden Veränderungen gekommen.
Vor 10, 15 Jahren konnte man noch leichter sagen, ja, ist doch gut, wenn wir in Jahrgang 10 vielleicht mal anfangen mit der politischen Bildung und dann in der Oberstufe noch oder in den beruflich bildenden Schulen noch etwas anbieten. Damals konnte man davon ausgehen, ja, die erste Wahl findet mit 18 Jahren statt. Inzwischen sind wir aber in der Situation, dass Schülerinnen und Schüler mit 16 an der Wahlurne stehen. Bei Europawahlen, bei vielen Landtagswahlen und Kommunalwahlen ist das schon der Fall und für die Bundesebene wird das diskutiert. Wenn das aber so ist, dass wir sagen, wir wollen, dass unsere 16-Jährigen mit über politische Prozesse entscheiden, dann denke ich, hat das Bildungssystem auch eine gewisse Verantwortung, sie auf diese Entscheidungen vorzubereiten.
Es brauche mehr und besser ausgebildete PädagogInnen.
Während an den Gymnasien 3/4 der Lehrkräfte, die politische Bildung unterrichten, ein Staatsexamen in Sozialwissenschaften haben, sind das an den Haupt- und Realschulen unter 25%. Und diese starken Unterschiede mit der Versorgung fachlicher Lehrkräfte, die sehen wir bei den anderen fachbezogenen Schulleistungsstudien nicht.
Das sei unverständlich.
In Deutschland hat das Fach politische Bildung eine Tradition, eine reflektierte Tradition. Und wir haben mehrere Institutionen, die sich mit einer hohen Professionalität um die Entwicklung von Unterrichtsmaterialien kümmern. Das ist weitaus mehr Diskurs und weitaus mehr Professionalität, als wir in vielen anderen Ländern sehen. Diese Professionalität, die wir in den Unterstützungssystemen haben, bringen wir allerdings nicht genügend in die Fläche. Das heißt, da unterrichten dann Lehrkräfte, die vielleicht um diese Ressourcen, um diese tolle Tradition, die wir in Deutschland haben, gar nicht wissen.
Studien zeigen, dass unzureichend fachlich gebildete Lehrerinnen und Lehrer zu einem weniger qualifizierten Unterricht führen.
Dass die Lehrer, die keinen Staatsexamen in Sozialwissenschaften haben, von sich selber seltener sagen, dass sie eine kontroverse Diskussion im Klassenraum führen. Eine höhere Scheu davor haben, wirklich politische Themen dann auch kontrovers zu besprechen. Das zeigt uns, dass wir da ein massives Problem haben.
Gezielte Weiterbildung von Lehrerinnen und Lehrern sei geboten. Es zeige sich aber, dass bisher hauptsächlich Lehrkräfte mit sozialwissenschaftlichem Staatsexamen solche Angebote nutzen.
Hier ist bildungspolitische Steuerung notwendig, dass gerade die Lehrkräfte, die ein Fach fachfremd unterrichtet, dass diese Lehrkräfte auch Weiterbildungen zu den entsprechenden Inhalten nicht nur erhalten, sondern auch besuchen, das heißt dafür freigestellt werden, auch wenn das Unterrichtszeit kosten sollte.
Wie kann Weiterbildung im Bereich politischer Bildung gelingen? In Hamburg gibt es dafür die sogenannte Demokratiewerkstatt, veranstaltet vom Landesinstitut für Lehrerbildung und Schulentwicklung.
Die haben wir 2017 entwickelt. Aus jeder Schule kommt ein Mitglied der Schulleitung, zwei Lehrkräfte und zwei Schülerinnen. Wir haben 5 zweitägige Bausteine, die thematisch unterschiedlich gefüllt sind.
Zunächst geht es um die Zustandsanalyse. Wie demokratisch ist die Schule? Wie hoch Partizipationsmöglichkeiten? Später wird dann unter anderem konkret an Ideen für einen demokratischen Unterricht, an Democratic Leadership und Feedbackkultur gearbeitet. Das Angebot richtet sich an alle hamburgischen Schulformen.
Wir haben immer auf ein ausgeglichenes Verhältnis von Stadtteilschulen und Gymnasien geachtet und dass wir die Schulen über die Stadt verteilt hatten. Das heißt, wir hatten keine Ballung jetzt im Hamburger Westen, sondern wir hatten vom Christianeum bis hin zu wirklich im Hamburger Osten Schulen dabei, die sozusagen nochmal ganz anders unterwegs waren. Und das Schöne war, dass wir gesehen haben, dass die Schulen voneinander profitieren, egal welcher Sozialindex dahinter steckt.
An so einer Demokratiewerkstatt nahm auch Lennart Hanisch für seine damalige Schule teil. Zwischen ihm und Christoph Behrens kam es damals sofort zu einer Grundsatzdiskussion. Christoph Behrens hatte nämlich die steile These aufgestellt.
Dass Schülerinnen immer nur den Kohleautomaten fordern, ja. Wenn sie beteiligt werden, und du hast dann wirklich ein flammendes Plädoyer für den Kohleautomaten gehalten.
Also ich trinke ehrlich gesagt gar nicht so gerne Cola, aber es ist ja das Symbol und es war so ein bisschen, ich habe mich ein bisschen daran gestört gehabt, weil ich fand, es war so ein bisschen die kleinen Projekte der Schülerinnen und Schüler, die denen halt am Herzen liegen und das sind nun mal der Cola-Automat und das Fußballturnier und das wird manchmal so ein bisschen belächelt, weil das halt für uns Lehrkräfte jetzt nicht als das große Schulentwicklungsprojekt angesehen wird, aber das ist ja trotzdem total wichtig, dass das passiert.
Seither ziehen die beiden an einem Strang, engagieren sich gemeinsam für Lehrkräfteweiterbildungen und Schulentwicklungen in Sachen Demokratie. Die Werkstätten laufen über jeweils 2 Jahre. Dabei entstehe ein Zusammenhalt zwischen allen Beteiligten, also Schulleitungen, Lehrkräften, SchülerInnen. Das Erfolgsgeheimnis: miteinander reden. Über Unterricht, Schulentwicklung, Gremienstrukturen.
Das verändert ganz oft schon ganz viel. Und dieser Gedanke, ey, lass uns doch mal die Schülerinnen und Schüler fragen, wenn wir Schulentwicklung betreiben, immer wieder, den immer wieder reinzubringen, das haben wir, glaube ich, bei allen Werkstattschulen geschafft. Und da mussten wir gar nicht so viel für leisten, außer die Leute zusammenzubringen.
Ich weiß noch, in der ersten Werkstatt war ein Schulleiter, eng ansitzender Anzug, sehr gediegen. Und wir haben sozusagen ein Modell der Schule entwickelt. Der war zum ersten Mal auf den Knien mit seinen Schülerinnen da und hat mit Bauklötzen ein Modell einer Schule gebaut. Und da haben wir, glaube ich, was verändert in der Schule. Und das weiß ich auch, dass dieser Schulleiter jetzt sozusagen ganz anders drüber nachdenkt, wie man mit Schülern reden kann. Und das ist schön zu sehen, dass wir sagen, wir initiieren Prozesse, wir versuchen, diese Schulkultur zu verändern.
Das war die 5. Folge unseres 6-teiligen Böll-Spezials zur neuen Lernkultur. In der nächsten Folge geht Julia Eickmann der Frage nach, wie systematische Datenerhebung und Analyse beim Etablieren einer neuen Lernkultur helfen kann. Du findest diese und alle anderen Episoden des Böll-Spezials dort, wo du auch diese Folge gefunden hast. Hast du Anregungen, Kritik, Fragen? Dann schreib uns eine Mail an podcast@böll.de. Mehr Infos zu den Themen dieser Folge findest du übrigens auch in den Shownotes. Mein Name ist Heiko Kräft. Vielen Dank für dein Interesse. Dieser Podcast ist eine Produktion des Audiokollektivs.
Böll Spezial. Das Dossier zum Hören.